würde das, glaube ich, auch gar nicht so eng sehen, dass das immer nur auf den Kopf zurückzuführen ist, sondern insgesamt ist es, glaube ich, so, dass es so ein bisschen so einen Schub mal durch die Mannschaft geben muss, damit sie wieder ein bisschen mutiger werden.
Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum 80. Brückengeflüster, dem Podcast der NOZ Medien über den VfL Osnabrück. Die 80. Ausgabe, 80, da war doch irgendwas, ja stimmt, 2x40. 40 Punkte braucht man für einen Klassenerhalt in der zweiten Liga und der VfL muss sie zum zweiten Mal sammeln und hat bislang 22. Aber die Sammelleidenschaft, die stagniert zuletzt in den letzten Wochen ein bisschen. Das 0-1 gegen Fürth war die 4. Niederlage in Folge, die 6. Heimpleite am Stück und die Abstiegsränge kommen jetzt doch ein bisschen näher. Für einige ist das ein Grund zur Sorge, auch wenn die Leistung gegen Fürth gar nicht so schlecht war. Welchen Anlass zur Sorge es wirklich gibt und wie der VfL aus seiner aktuellen Lage herauskommt, das wollen wir heute wissen. Ja, welchen Grund zur Sorge es gibt und wie der VfL aus seiner aktuellen Lage so ein bisschen wieder herauskommt, das wollen mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Johannes Kapitzer, heute im Brückengeflüster von unseren Gästen wissen, die in Corona-Zeiten virtuell zugeschaltet sind. Es sind drei Ex-VfLer, die während ihrer Karriere selbst auch einige kritische Phasen schon durchmachen mussten und jetzt hoffentlich Tipps geben können, wie es wieder besser wird. Alexander Dercho, Michael Hohnstedt und Christian Klaasen sind in unserer Runde dabei und dann würde ich sagen, Vorhang auf für den Krisentalk.
Ja, herzlich willkommen auch von mir in die Runde. Am besten öffnen wir mit der ersten Frage an die drei krisenerprobten Jungs. Mal ganz offen, wie habt ihr das Spiel gestern Abend gesehen und teilt ihr die Einschätzung von Trainer Marco Grote, der ja gesagt hat, im Vergleich zu den letzten Spielen, auch wenn es keine Punkte gab, war es ein ganz klarer Schritt nach vorne, obwohl es am Ende wieder 0-1 stand. Micha, fang doch direkt mal an. Grüße nach Reden.
Erstmal Grüße an die Runde, Grüße nach Osnabrück. Herr Grote meinte natürlich, es war ein Schritt in die richtige Richtung und das habe ich vom Kämpferischen, glaube ich, und vom Engagement und vom Laufverhalten auch gesehen. Was halt erschreckend, glaube ich, letzten Tage oder letzten Wochen ist und letzten Spiele ist halt das Offensivspiel meines Erachtens nach, dass wir, glaube ich, gestern nicht einen Torschuss, dass der Burkhardter einen Ball halten musste. Man muss natürlich auch sehen, dass man jetzt gestern mit Kräuter Fürth eine, glaube ich, eine der spielstärksten Mannschaften hatten und einfach auch eine Mannschaft hatten, die einfach im Moment, glaube ich, mit Hamburg, glaube ich, und Düsseldorf, wie ich finde, die formstärkste Mannschaft ist. Dagegen hat man sich gut gehalten, aber ja, Bremer Brücke, auch wenn keine Zuschauer da sind und Flutlicht, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Offensivpower gewünscht. Das hoffe ich mal, dass das dann auch jetzt in den nächsten Spielen dann wieder mehr wird, aber es war im Gegensatz zum Hamburg-Spiel, wie ich finde, oder im Gegensatz zum Ausspiel, im Läuferischen und im Kämpferischen, was man, glaube ich, auch von VfL Osnabrück kennt, einfach ein Schritt nach vorne. Das stimmt.
Ja, dann fragen wir doch mal den Stürmer Christian Klaasen. Ist die Diagnose von Micha Hohnstedt richtig und woran liegt es denn, dass nach vorne so wenig geht im Moment?
Ja, hallo erstmal allen zusammen hier. Wir können uns ja sehen, zumindest etwas. Ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch das so formulieren, dass in kämpferischer Sicht, zumindest sagen wir mal so die ersten 60 Minuten, war das wirklich ein Fortschritt, meiner Meinung nach. Zum Schluss fand ich, oder in der letzten Viertelstunde oder 20 Minuten, auch durch Einwechslungen kann man natürlich da was raus und das hat aber irgendwie gar nicht gewirkt. Also mir fehlte zum Beispiel auch so eine Schlussoffensive oder dann mal irgendwann aufs Ganze zu gehen. Ob ich dann das zweite oder das dritte kriege, ist dann auch egal. Das plätscherte für mich so ein bisschen so dahin. Also ich will jetzt nicht sagen, man hat sich ergeben, aber so richtig, was Michael schon gesagt hat, so ein, ja, wann ist der Ball mal in 16er geflogen? Das war, glaube ich, insgesamt im Spiel dreimal, wenn überhaupt. Da hat es wirklich gehapert, meiner Meinung nach. Insgesamt fand ich es auch eine kleine Steigerung zu den letzten Spielen, das muss man sagen. Aber ja, spielerisch finde ich, dass es in den letzten Wochen extrem nachgelassen hat. Woran das liegt, weiß ich nicht. Bin ich beim Training oder das können natürlich nur die beurteilen, die da täglich auch in der Trainingsarbeit mitwirken. Aber ich sehe das auch so, dass das Offensivspiel schon mal viel besser war, sagen wir es mal so.
Wenn wir über Spielerische sprechen, wissen wir gar nicht, ob wir jetzt Alexander Dercho gleich dazu befragen sollen, aber ich glaube schon, der kann ja auch spielerisch einiges. Ist ja auch bei uns in der Notz-Kolumne bekannt für klare Worte. Alex, dein Urteil gestern zum Spiel gegen Kräuter Fürth, bitte.
Ja, erstmal hallo in diese ganz sympathische Runde. Du natürlich ausgeschlossen, Johannes.
Ja, das lese ich hin.
Ich wusste gar nicht, dass unser Talk heute Krisentalk heißt oder betitelt wurde. denke ich, sind wir erstmal noch ein Stück von entfernt, aber komme ich auf die Frage zurück. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich im Stadion sein durfte gestern. Ich habe einen anderen VfL gesehen als in den letzten Wochen. Wir haben teilweise Greuther Fürth wirklich spielerisch dominiert. Die hatten gerade in der ersten Halbzeit wenig, also gerade im Mittelfeld, waren sie nicht so stark wie sonst. Da hat mir der VfL unheimlich gut gefallen. Was dann natürlich auch nur bis zum 16er geht, dann ist bei uns leider häufig der letzte Ball ein Fehlpass oder es wird dann doch die falsche Entscheidung getroffen oder man verliert einfach den Ball. Aber wie gesagt, es war gestern wirklich ein ganz anderes VfL-Gesicht, was mir auch positive Hoffnung gibt für die nächsten Spiele. Die sind sicherlich nicht einfach mit dem Montagsspiel gegen Hannover und dann zu Hause gegen Bochum. Aber ich rede noch nicht von einer Krise und habe gestern eine gute Tendenz gesehen.
Erzähl doch mal, weil es die Leute bestimmt draußen interessiert, wie du es momentan ins Stadion geschafft hast.
Ach, ehrenamtlich scoute ich ja für den VfL Osnabrück und dann darf ich da als Delegierter mit ins Stadion.
Dann vielleicht auch direkt nachgefragt, also wir hatten denselben Eindruck von hinten rausspielen, trotz des riesengroßen Fürther Drucks, den man ja kennt. Da sind ein paar Aktionen echt gut gelaufen und dann waren relativ viele Szenen dabei, fand ich gerade in der ersten Halbzeit, wo sie dann so 3-3, 4-4, 4-3 laufen, was ja dann eigentlich einfacher ist, weil die erste Pressingswelle ist überspielt worden. Aber dann kam es eigentlich fast nie zu einer klaren Torchance. Ist es nicht genau das, was momentan fehlt? Weil Christian Klaßen hat es ja gerade gesagt, das hat den VfL davor ja eigentlich ausgezeichnet, dass man dann auch zum Abschluss gekommen ist.
Gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Wie gesagt, ich sagte bereits, bis zum 16er sah das dann auch häufig gut aus. Aber man sieht einfach, dass gerade die Offensivleute, die ja meist davon leben, instinktiv Entscheidungen zu treffen oder da auch sehr kreative Lösungen zu finden, momentan vielleicht ein bisschen verkopft sind. Dass das Selbstvertrauen natürlich ist geschwunden aufgrund der letzten Wochen, auf die Leistungen und der Ergebnisse. Und sobald man in eine Tournee kommt, merkt man wirklich, dass die Jungs anfangen nachzudenken oder dann auch gerne lieber nochmal den Ball abspielen, anstatt den Torabschluss zu suchen. Und das ist momentan fatal und führt dann dazu, wie es momentan aussieht, vor dem Tor.
Wir haben ja Spieler aus allen drei Mannschaftsteilen oder aus drei Mannschaftsteilen dabei. Christian Klaßen, Ex-Stürmer. Wie hast du denn die Offensive gesehen? Der VfL ist, wir haben in der Statistik mal nachgeguckt, wenn man in den letzten 8 Pflichtspielen 6-mal ohne Tor bleibt, inklusive DFB-Pokal in Köln, dann ist das eigentlich ein klares Zeichen, wo eine Schwäche liegt.
Ja, aber auch da sind wir immer beim Thema. Ich finde, das ist immer ein mannschaftliches Problem. Ne? Die Offensivaktionen gehen auch, da haben wir auch zwei dabei, zum Beispiel über die offensiven Außenpositionen finden die statt, dass da mal sich einer auf Außen durchsetzt und mal eine überragende Flanke reinbringt, wo dann halt so ein Santos mit seiner Kopfballstärke und seiner, glaube ich, sehr abgebrüht hat, im 16er dann auch agieren kann. Wenn man es an ihm festmacht, ja, wie viele Chancen hatte er gestern, sich im 16er überhaupt mal einen Ball zu kriegen oder so? Das waren vielleicht die 2-3 Flanken bei den Ecken, aber ansonsten war da mal nichts. Da war er nur eben mit Mitlaufen und Zurücklaufen. Also da, ich sehe das nicht immer so als Sturmproblem, sondern insgesamt, dass man sich entweder übers Mittelfeld durchspielt oder dass mal über außen ein langer Weg geht zur Grundlinie und eine Flanke reinkommt. Und man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass der Sebastian Kerk einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel haut. Das wird auch nicht jedes Spiel klappen. Aber insgesamt finde ich, ist die Mannschaft wirklich technisch besser geworden, weil sie auch technisch bessere Spieler bekommen hat, wenn ich das mit dem Kader der letzten Saison vergleiche. Und da ist irgendwie so ein bisschen, ja, Alex hat es gerade gesagt, so ein, ich sage mal, beim Aminedo kann man das ganz gut festmachen, der immer die falsche Entscheidung trifft, der den letzten Ball nicht richtig annimmt, der es technisch ja wirklich drauf hat, irgendwie immer dieses Quäntchen, ach, in der ersten Halbzeit war so eine Situation, da waren sie, glaube ich, 3-1 sogar letztendlich im 16er, wo er den noch zurücklegen will, anstatt ihn einfach durchlaufen zu lassen oder mitzunehmen irgendwie. Ja, momentan trifft man dann auch genau die falsche Entscheidung. Das weiß man selber, dass es so Phasen gibt. Das hat natürlich schon auch was mit dem Kopf zu tun. Das ist einfach so. Ne? Aber ich würde das, glaube ich, auch gar nicht so eng sehen, dass das immer nur auf den Kopf zurückzuführen ist, sondern insgesamt ist es, glaube ich, so, dass es so ein bisschen so einen Schub mal durch die Mannschaft geben muss, damit sie wieder ein bisschen mutiger werden.
Schalten wir doch mal eine Reihe zurück in der Aufstellung. Mittelfeld, Micha Hohnstedt, linke Seite. Wie ist dein Eindruck vor gerade diese Sturmsituation? Kannst du es unterschreiben, was Christian Klaßen gesagt hat? Erstmal muss aus dem Mittelfeld was kommen, damit vorne überhaupt einer eine Chance hat.
Ich glaube, das, was Christian gesagt hat, das liegt halt jetzt nicht nur direkt an die Stürmer, wenn ich das so sagen kann. Heutzutage im Fußball sind auch Extreme, wie ich glaube, ich Alex auch sagen kann und ich auch jahrelang gespielt habe, auch lebendiger Außenverteidiger. Und wenn ich jetzt sehe, natürlich durch die Verletzung von Başkim, ich glaube, der in einer hervorragenden Momentaufnahme war, bevor er sich verletzt hat, ist halt auch über die Außenverteidiger im Zusammenspiel mit dem Mittelfeld wenig gekommen. Und so wie Christian es gesagt hat, ich kenne ja den Christian Zantor schon seit 16 Jahren. Wir haben zusammen früher in Bielefeld zusammen gespielt. Ich glaube, eine extreme Stärke von Christian Zantor ist halt einfach auch das Kopfballspiel oder die Boxbesetzung. Und wenn wir dann so einen Stürmer vorne in der Spitze haben und dann über außen halt auch nicht mal ein Ball reinkommt, reinflattert, wie ich immer sage, eine schöne Brandbombe da reinhaue, dann wird es auch schwer für den Jungen. Man hat gesehen, er hat seine Stärken gestern halt in dem Klatschspiel gehabt, mit der Brust oder mit dem Kopf, aber die Bälle in 16er hat er leider nicht bekommen. Und so wie Christian es eben gesagt hat, es waren auch sehr oft diese Situationen, er hat Etienne jetzt angesprochen, in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, wo er in perfekter Schussposition kommt und dann einfach ein technischer Fehler passiert, wo man sich wahrscheinlich eine sehr große Torchance dann auch selbst kaputt macht. Und es hat einfach momentan die letzten drei Wochen, wie ich finde, extrem daran gehapert. Ich weiß nicht, ob es das Vertrauen, Selbstvertrauen ist, aber natürlich mit einer Führung oder so mal reinzukommen, ist natürlich auch einfacher. Aber so wie wir es eben besprochen haben, finde ich auch, dass einfach über die Außen im Zentrum finde ich schon, dass wir sehr viel Qualität haben, aber über Außen einfach zu wenig haben.
Wenn wir gleich dabei bleiben, können wir es auch versuchen, gleich daran vielleicht ein bisschen festzubinden, dass ja auch ungefähr seit derselben Zeit Başkim Aydini tatsächlich verletzt ausfällt. Ne? Also seit er noch gespielt hat, kam natürlich über die rechte Seite zumindest noch viel mehr. Links ist jetzt immer so ein bisschen geswitcht worden. Jetzt ist gestern sogar Tim Möller dort am Ball gewesen. Das hat es ganz ordentlich gemacht, glaube ich. Aber ist es vielleicht dann auch eine Position, wo man vielleicht jetzt auch aus eurer Sicht bis zum Ende der Transferperiode, die dann nämlich noch so ganz lang dauert, jetzt noch ein paar Tage, aus VfL-Sicht vielleicht mal nachlegen müsste auf der Außenverteidigerposition, gerade was so die dynamischen Wege nach vorne angeht, Micha, die du vorhin beschrieben hast?
Da bin ich zu wenig drin. Ich glaube schon, dass Herr Schmiedes da perfekte Arbeit macht, aber natürlich jetzt hat man es ja auch gestern, glaube ich, über Sky haben sie es auch gesagt, durch die Verletzung von Başkim. Ich glaube, Başkim ist aber auf einem guten Wege. Koka Engel hat gefehlt. Ich glaube, Mutrop ist jetzt auch nicht der Außenverteidiger gewesen. Natürlich, dass Kevin Wolze jetzt vielleicht auch nicht seine beste Form momentan hat. Aber jetzt bezogen auf die Außenverteidiger, ich glaube, man hat genug. Ich weiß ja auch nicht, wie in der Corona-Zeit jetzt der finanzielle Puffer da ist, um einfach auch auf dieser Position was zu machen. Ich glaube schon, dass die Hinrunde ist, aber auch gezeigt hat, dass es ganz anders gehen kann und dass der Kader auch stark genug ist für die zweite Liga. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt einen Schnellschuss machen müsste da für den Außen. Oder man müsste Alexander Dercho nochmal aktivieren. Ich weiß nicht, aber ob er das nochmal hinkriegt.
Den aktivieren wir auf jeden Fall jetzt in der Fragerunde und fragen Alexander Dercho, wie siehst du es denn als Abwehrspieler, ehemaliger? Wie ist denn dein Blick auf die Abwehrseite? Wir haben links mal Ken Reichel am Anfang der Saison gehabt, dann kam Kevin Wolze, letztes Spiel wieder Ken Reichel, dann jetzt wieder Kevin Wolze. Rechts, seit Baschi verletzt ist, paar Mal Konstantin Engel, zweimal Maurice Multhaupt, Brian Henning einmal. Wie siehst du die Besetzung hinten?
Also erstmal muss ich den Ball an Michael zurückspielen. Mit dem Fußball klappt nicht mehr mit meinem Sprunggelenk. Das klappt nicht mehr. Deswegen wäre ich da definitiv keine Hilfe und auch keine Alternative. Eigentlich muss man ja sagen, sind das Positionen, wo man im Laufe der Saison relativ wenig wechselt. Das sind meist Positionen, da verändert man nur den Namen, wenn es eine Verletzung ist, eine Sperre oder wirklich ein extremes Formtief. Ich möchte an der Stelle da auch einfach mal ein Riesenlob an Wolz aussprechen. Er hatte ganz schwierige anderthalb Jahre hier. Wurde dann reingeworfen vor roundabout 5-6 Wochen, glaube ich, vom Trainer und hat seitdem sehr gut performt, muss man wirklich sagen, mit dem Hinterkopf, im Hinterkopf die Kopfgeschichte. Ich glaube, dass er mental da wirklich am Boden war und dass er von 0 auf 100 da wirklich performt hat. Ja, tat mir natürlich auch ein bisschen leid, dass er natürlich gegen Hamburg unglücklich gespielt hat, dass ihm auch direkt wieder das Vertrauen entzogen worden ist. Ich glaube, das hat ihn auf keinen Fall stärker gemacht. Und jetzt war auch wieder in der Startelf. Also da ist natürlich eine große Fluktuation auf diesen Außenbahnpositionen. Recht ist es natürlich verletzungsbedingt mit Engel und Aldini. Aber links sollten wir zusehen, dass wir uns da festlegen auf eine Konstante, denn eingespielte Abwehr ist immer sehr, sehr wichtig, wenn nicht sogar das Fundament.
Jetzt fragen wir mal ein bisschen in die Runde, wie ist denn das, wenn so ein Trainer sagt, ja, eigentlich haben wir ganz gut gespielt, dann stehst du aber wieder ohne Punkte da. Wie kommt das denn bei einer Mannschaft an, weil man ja doch weiß, gut gespielt, kann ich mir nichts verkaufen, Alexander Dercho?
Ja, also erstmal ist es, wie gesagt, wenn man da vor die Wochen wirklich immer nur auf die Mütze bekommt und man auch wirklich nicht gut performt hat von der Spielleistung her, ist man gestern einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Man hat besser performt. Man hat teilweise sogar einen Aufstiegskandidaten spielerisch mal eine Zeitweise dominiert. Dann ist es ein Step in die richtige Richtung, aber wir können uns natürlich gar nichts verkaufen. Die Tabelle sieht nicht besser dadurch aus und das Selbstvertrauen steigt auch nicht immens. Aber ich erhoffe mir dadurch einfach, dass die Mannschaft nochmal bisschen mehr Selbstwertgefühl getankt hat. Vielleicht auch gerade gestern Reis, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, der sich da wirklich nicht verstecken musste, vor gar keinem im Kräuterfürther Mittelfeld. Dass das jetzt Step by Step und wenn viele Mosaiksteine sich einfach positiv entwickeln, dass daraus dann der nächste Sieg resultiert.
Ist nicht trotzdem auch eine Gefahr da, Michael Hohnstedt, wenn der Trainer sagt, Leute, wir sind auf dem richtigen Weg, wir halten auch an unserer Spielidee fest, weil die Art und Weise, wie der VfL spielen will, die liegt ja vor uns allen auf der Hand. Da wird auch, sagt der Trainer ja auch immer, nichts dran geändert. Sie setzen auf diese spielerische Lösung. Das muss mit dem Kader wahrscheinlich auch genauso gemacht werden. Dennoch kann sich da natürlich auch so ein negativer Drive jetzt entwickeln, weil du spielst gut, du spielst schlecht, aber am Ende punktest du nicht. Und der Trainer hat auch gar keine Möglichkeit, jetzt irgendwie mal zu sagen, komm, wir machen jetzt mal komplett was anderes.
Was heißt gefährlich? Ich glaube schon, dass der Marco Grote seine Spielphilosophie hat und dass man das auch vor allem im Jahr 2020 in der Hinrunde gesehen hat. Und es funktioniert ja auch. Es kann funktionieren. Man muss auch immer mal gucken, wo der VfL herkommt. Also da komme ich auf diese Schiene auch. Zweite Jahr jetzt hintereinander in der zweiten Liga. Wir haben gegen, wenn ich das mal so sagen kann, wir haben gegen Düsseldorf verloren, gegen Hamburg verloren, gegen Kräuter Fürth verloren. Das sind jetzt, sage ich mal, keine Karnevalsvereine. Das sind Mannschaften, die um den Aufstieg spielen und da kann man auch mal verlieren. Natürlich muss ein Trainer, wie ich finde, natürlich auf sich schauen, auf die eigene Mannschaft schauen. Natürlich darf man nicht in diese Spirale jetzt reinkommen, dass man das vielleicht zu 1000% durchbringen möchte, um einfach auch den Erfolg zu gefährden, weil im Endeffekt muss man leider so sagen, man kann schön spielen, aber im Endeffekt zählen die Punkte. Ich glaube, es bringt nichts, als spielstarke Mannschaft abzusteigen. Im Endeffekt zählen nur Erfolge oder Punkte, und um in der Liga drin zu bleiben. Aber wie Alex es am Anfang des Gesprächs schon gesagt hat, also ich sehe auch noch keine Krise, so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwas ändern, weil im Endeffekt, der VfL Osnabrück hat 22 Punkte nach 18 Spielen, ist Tabellenelfter. Natürlich kommen die Abstiegsplätze näher, aber ich glaube, das war immer das Gute in Osnabrück, dass man einen coolen Kopf behalten hat, vor allem in der Führungsriege. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass der Trainer vorangeht und auch einfach zeigt, dass überhaupt keine Nervosität da ist und vielleicht auch den Plan einfach so durch.
Wie wir den Ball mal wieder in die vorderste Reihe zum Stürmer, zu Christian Klaasen. Wie siehst du es? Ähnlich sagst du auch, ja, lieber spielerisch weiter dran festhalten, weil es die Mannschaft in den ersten Spielen der Hinrunde auch super gut gemacht hat und in der Hinrunde auch echt überzeugt hat? Oder würdest du dir wünschen, öfter mal lang und schmutzig und dann hinten sich stehen und dann die Bälle weghauen?
Nein, also prinzipiell glaube ich auch, wie die anderen beiden auch, glaube ich, das gesagt haben, man soll schon seine spielerische Linie beibehalten, weil sie es auch können. Also es ist jetzt wirklich, da sind Kicker drin, wie der Reis, der angesprochen worden ist. Ich glaube, der kann gar keinen Ball langhauen, der kann nur Spanisch spielen, sage ich jetzt mal so. So ist er groß geworden und so soll er auch spielen und das sind auch seine Stärken. Also, und da haben wir ein paar Spieler in der Mannschaft. Deshalb glaube ich schon, dass man den Stil beibehalten sollte. Ne? Ja, wie auch gestern erste Halbzeit oder so ein Ball quer vor die Abwehr spielen, wo der andere dann so reinläuft oder so, das ist am Anfang der Saison nicht passiert. Und ich glaube, genau das hat auch nichts mit spielerischer Qualität zu tun oder so. Das ist dann wieder dieses Thema, diese Kopfsache, so wohin den Ball und dann quer vor die Abwehr spielen. Also da war, glaube ich, einmal ein Lattenschuss, einmal ein Pfostenschuss, ist daraus resultiert. Also das sind so Dinge, also wenn die das ausnutzen, dann steht es mal ganz schnell auf 3-0. Und dann reden wir nämlich wieder nicht darüber, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, sondern da sind schon gestern auch paar echt haarsträubende Fehler drin gewesen. So die, und die, finde ich, die häufen sich in letzter Zeit. Das ist nicht nur hinten so, sondern auch vorne mit dem letzten Kontakt, was wir gesagt haben. Und da ist so die Frage, so warum das passiert. Und das ist jetzt nicht ein Spiel oder so, das geht eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, durch die Bank. Und da ist vielleicht so ein bisschen dieses Thema Unsicherheit. Klar helfen da mal Erfolgserlebnisse, aber insgesamt finde ich den Stil, wie sie spielen, da sollte man jetzt nicht irgendwie alles über den Haufen werfen. Das ist Quatsch.
Ich glaube vor allem, könnten wir das gar nicht.
Genau.
Also was hätten wir davon, wenn wir jetzt lange Bälle nach vorne schlagen würden? Wir haben ja gar nicht das Spielermaterial. Ich sage jetzt mal so Stürmertypen wie Schäffler oder Hoffmann, die Bälle da festmachen. Das sind 2-Meter-Kanten. Diese Spieler haben wir gar nicht. Wir haben nur diese spielerisch starken Spieler, sage ich jetzt mal. Und da würden wir uns noch mehr mit ins Abseits befördern, wenn wir jetzt da anfangen würden, kompletter Langholz zu schlagen.
Genau, deswegen genau. Vielleicht auch die Nachfrage nochmal, gerade mit Blick auf das dann jetzt doch nochmal endende Transferfenster. Außenverteidiger war das eine Thema, Stürmer war das andere, wo man sich zumindest beim VfL nochmal überlegt, vielleicht was zu machen. Ist es nicht doch so, dass so ein großer Zielspielerstürmer fehlt in der aktuellen Kaderzusammenstellung? Oder würdet ihr das auch eher so machen wie Marco Grote gerade tickt, der sagt, ja, wenn wir noch was dazu holen, dann vielleicht eher so einen offensiven Außenspieler für die Tiefenläufe und gar nicht mal so einen Schäffler-Typen? Christian?
Ja, ich würde das auch so sehen. Also der Zielspieler, wenn man das so sehen mag, das ist zwar nicht eine Riesenkante, aber das ist ja eigentlich der Santos. Das ist ja ein Zielspieler, ein klassischer Neuner, der die Bälle festmacht, der eine Strafraumqualität hat. Klar, wenn man sich einen backen könnte, das ist natürlich auch, glaube ich, aber eine Preisfrage. Das wird der Sportdirektor besser wissen als wir. So einen zu bekommen, ist sehr schwierig. Ja, einer, der dribbelstark ist und vielleicht, wie gesagt, die Schnelligkeit halt Richtung Tor hat. Der ist immer natürlich gern gewünscht, aber ich weiß nicht, ob das auf dem Markt A zu haben ist und B finanziell auch zu stemmen ist. Und deshalb, ich glaube auch, dass sie auch mit dem Kader, das hatten wir gerade auch schon, da sind schon verschiedene Charakteren drin. Also ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass wir jetzt unbedingt irgendwelche Neuzugänge haben müssen oder so. Ich glaube eher, dass das ein mannschaftliches Problem ist, wenn man hier vom Problem reden kann.
Alex, du wolltest gerade einsteigen zum Thema Neuner Außenstürmer?
Ja, also generell zu Wintertransfers. Ich habe mich gerade mal versucht zurückzuerinnern. Ich weiß nicht, wann jemals bei uns ein Wintertransfer super eingeschlagen ist. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Aber meist sind das ja dann Spieler, die entweder aus der ersten Liga, ich sag's jetzt mal böse, ja, also in der Restrampe verweilen oder halt noch sehr jung sind, ja. Ich formuliere es mal vielleicht so ein bisschen politisch korrekter, sehr jung sind, auf ihre Chance warten. Wenn man da jetzt nicht große Ablösesummen zahlen kann oder sonstiges, wird man ja keinen Stürmer bekommen, der jetzt irgendwo mega erfolgreich war oder Außenbahnspieler oder Außenverteidiger oder Torwart, whatever. Deswegen, man ist manchmal in der Situation als Verein, da irgendetwas zu präsentieren. Hauptsache, ich habe etwas geholt, vielleicht schlägt er ein. Aber eigentlich zeigt die Vergangenheit, dass diese Transfers die Mannschaft meistens nicht weitergebracht haben.
Wenn ich mich zurückerinnere, war es vielleicht das letzte Mal tatsächlich im ersten Drittliga-Jahr wieder nach dem Abstieg, als dann Hennings und Kashunga kamen, die dann noch ein bisschen gewirbelt haben, was aber letztlich jetzt auch nicht mehr den Mega-Effekt hatte. Aber stimmt, seither gerade offensiv müsste ich jetzt auch passen. Micha, Wintertransfers, hast du dieselbe Meinung wie Alex?
Ja, ich könnte ja einen abgeben. Ich habe ja noch so einen jungen Adimenga bei uns in der Mannschaft. Wenn der gewollt ist, könnte ich den ja nochmal irgendwie für den
Micha, wir haben schon angefragt. Wir haben schon angefragt. Kostet zu viel Ablöse. Ja. Wir wollen zu viel Geld haben.
Ja, aber ich glaube, dass Adi auch nochmal gerade in Afrika ist, sein Pass nochmal auf U23-Spieler verlängern möchte. Nein, ich glaube, das, was Christian eben auch gesagt hat, für diese Preissegment vor dem Sturm, man muss ja drüber sagen, dass die Stürmer oder die Offensivspieler meistens auch die teureren sind. Also für so ein, wie Alex sagt, so ein Notkauf vielleicht auch dann da ist, ist fraglich. Wir haben jetzt oft genug gesagt, die Qualität müsste eigentlich da sein. Es haben ja auch gestern mit einer Rotsperre noch ein Stürmer gefehlt mit den Iros. Das, was der VfL immer ausgemacht hat, auch in dieser Saison und vor allem auch in der letzten Saison, ist das komplette Team. Und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie über Individualisten, über Stürmer sprechen. Ich glaube, wenn dann muss das Team sich da selbst rausholen. Und ich glaube, das wird auch wieder kommen.
Ich glaube, wir müssen in der Historie auch nochmal blättern. Ich glaube, Benjamin Giert kam auch in der Wintersaison und hat dem VfL dann in der Drittliga-Aufstiegssaison noch ein paar Tore beschert, wenn ich es nicht ganz falsch gesehen habe. Fragen wir aber mal jetzt. Egal, das Spiel wird gelobt, der VfL spielt einigermaßen gut und hat seine Qualitäten, seid ihr euch alle einig, so sind wir uns einig. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, jetzt müssen auch mal irgendwie ein paar Punkte dadurch rauskommen. Und da fragen wir mal, ja, wie macht man das denn jetzt? Ihr kennt es aus eigener Erfahrung auch, dass es mal Phasen gibt, wo es vielleicht nicht so läuft. Wie kriegt man das denn hin? Was sind denn eure Erfahrungen? Was macht ein guter Trainer? Was sind gute Rezepte, um jetzt aus der Nummer rauszukommen? Und fang an mit Christian Klaasen, bitte.
Es ist schwierig, ne? Dazu müsste man die Mannschaft genau kennen oder die Charaktere der Mannschaft, sagen wir es mal so. Früher half da auch mal ein Mannschaftsabend. ich weiß nicht, wie die Jungs heute drauf sind, das ist eine andere Generation, aber das hilft immer.
Ja, jetzt kommt ja auch das Corona-Problem noch dazu, ne? Also ich meine, Mannschaftsabend ist momentan gar nicht so einfach, glaube ich. Schwierige Sache im Moment.
Genau. Das kommt ja auch noch dazu, das ist momentan nicht so einfach, aber aber insgesamt weiß ich nicht, ich glaube, dass man wirklich einfach, das hört sich ein bisschen banal an, aber dass man einfach weitermachen muss, die Stimmung möglichst irgendwie positiv zu halten durch irgendwie kleine Aktivitäten, wie gesagt, durch Corona ist momentan nicht viel möglich, und dass man gar nicht immer so in die Vergangenheit gucken soll, ja, jetzt haben wir 4-mal verloren, jetzt haben wir vielleicht 5-mal verloren, sondern wirklich diese positiven Ansätze, die es ja auch gestern gab, das muss man einfach sagen, dass man darauf irgendwie vielleicht im Training eingeht und da sich nochmal drauf fokussiert und nicht immer guckt, weil ja, jetzt haben wir 3 Spiele oder 4 Spiele kein Tor geschossen. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben sie nicht viele Tore geschossen in letzter Zeit. Also darauf sollten sie und werden sie sich, glaube ich, konzentrieren und dann hilft wie immer nur das Erfolgserlebnis.
Alex, kriegt man das denn gut aus dem Kopf? Am besten wahrscheinlich, wenn Mike Walpurgis einen zum Laufen schickt und das Tempo anzieht.
dann denkt man sicherlich nicht mehr ans Tore schießen, vielleicht nur noch an einen Meuchelmord oder sowas.
Ja, das lassen wir mal klären, ob das rechtlich in Ordnung ist. Also wir wollen ihn zu nichts aufrufen, aber es war keine ganz einfache Zeit, hören wir daraus, ja?
Ja, laufen schicken konnte er uns. Nein, ich sag so, was ich mir wünschen würde erstmal von dem Trainer in so einer Situation, ist einfach Ruhe ausstrahlen. Denn ich glaube, man wird vom Umfeld, selbst wenn man zum Bäcker geht, wird man ja irgendwie immer auch im VfL angesprochen etc. Und das nervt natürlich, man liest natürlich auch. Und dann, ja, oder man guckt sich diese Formpfeile an in der NOZ. Und ja, wenn die dann seit 2 Monaten immer nur konstant nach unten zeigen, ist das natürlich nicht positiv. Deswegen würde man sich einen Kapitän, in dem Fall der Trainer, einfach Ruhe wünschen. Und damit es intern einfach nicht aufbrodelt, sage ich jetzt mal, und man intern nicht noch verrückt gemacht wird. Denn ich denke eins, dass so eine Phase kommt, wo wir als, ich sage immer, als Zweitliga-Neuling mit dem kleinsten Etat, dass solche Phasen kommen, wo man schlecht spielt oder in Formtief ist, denke ich, ist ganz normal. Und es wäre absurd zu glauben, dass man durch diese zweite Liga da durchmarschiert, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Und deswegen waren wir vielleicht auch ein bisschen geblendet von der zu guten Hinserie vielleicht, dass da auch extreme Erwartungen geschürt worden sind, teilweise vielleicht sogar in den Köpfen der Spieler und teilweise natürlich auch im Umfeld. Deswegen spreche ich auch ganz bewusst nicht von einer Krise. Es ist gerade ein Kapitel in diesem Buch, was ich jetzt mal die Saison nenne, was kein Highlight ist. Und das, denke ich, ist aber auch vollkommen normal.
Kann es aber natürlich sein, dass dieses Kapitel mich ja durchaus noch ein bisschen weitergeht. Wenn man mal auf die nächsten beiden Spiele guckt, da kommen jetzt ja auch wieder keine ganz Blinden, im Gegenteil. Hannover 96, eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Wochen am VfL vorbeigegangen ist, einen super Lauf hat und eigentlich auch noch ganz andere Ambitionen, weil die wollen ja eigentlich oben anklopfen und nicht nur die Klasse halten. Danach Bochum, die sind schon oben super eingespielt, wo der VfL auch im dritten Spiel in der Hinrunde eine seiner besten Leistungen eigentlich gebraucht hat, um da einen Punkt mitzunehmen. Fällt dann vielleicht auch gar nicht so leicht, ruhig zu bleiben, oder?
Also solche Gegner kommen, glaube ich, jetzt besser, als wenn man zu Hause gegen Sandhausen spielen würde, ist meine Meinung nach. Weil ich glaube, Hannover und Bochum haben jetzt extrem viel zu verlieren, weil sie wollen oben dran bleiben. Ich glaube, für die der Aufstieg, ich sage mal jetzt speziell auf Hannover, die einfach, ich glaube, mit aller Macht nach oben wollen, die haben, glaube ich, Stand jetzt genauso viel Druck, als wie wenn Osnabrück jetzt um Abstieg spielt, sage ich mal. Um auf das Thema von eben nochmal vielleicht auch zurückzukommen. Klar, das, was Alex sagt, von der Trainerseite aus müsste man jetzt schon einfach auch diesen positiven Aspekt in jedem Training zeigen, dass man dran glaubt, dass der Bock umgestoßen wird. Aber wenn wir auch eben das Thema Mike Walpurgis auch mal angesprochen haben, wir hatten ja auch mal so eine Phase, und dann muss ich auch mal die Mannschaft dass die Mannschaft sich mal zusammensetzt. Also ich glaube, wir haben uns damals ohne den Trainer auch einfach in der Situation auch zusammengesetzt und haben uns einfach gesagt, wir holen uns da raus aus dieser Scheiße. Wir geben einfach alles, um einfach den Bock umzuschmeißen. Und ich weiß nicht, ich bin einfach zu weit weg von der Mannschaft, aber es muss einfach auch, wie ich finde, Typen in der Mannschaft geben, die das Zepter da in der Hand nehmen und einfach auch mal sagen, Männer, klar, der Trainer und wir kriegen auf die Fresse, aber wir holen uns da selber raus. Und das finde ich immer extrem wichtig, einfach solche Spieler oder so eine Mannschaft auf dem Platz zu haben. Und ich glaube, das hat Osnabrück immer ausgezählt, dass es einfach da Typen waren, die jetzt keine Stars waren, die sich als Team rausgeholt haben. Und darum immer nur auf den Trainer irgendwie einzugehen, ist schwer oder ist eine einfache Ausrede. Ich finde auch, dass man die Mannschaft einfach auch mal in Pflicht nehmen soll.
Da hört man schon relativ viel Trainer-Sachverstand, denn Michael Hohnstedt ist wahrscheinlich am nächsten noch dran von den dreien in der Runde, von Alexander Dercho, Christian Klaasen und Michael Hohnstedt, der auch selber viel am Platz steht. Du bist Co-Trainer beim BSV Rheden, da wollen wir ein bisschen auch jetzt drüber sprechen. Alex ist schon ein paar Mal im Podcast gewesen, Christian Klaasen auch schon ein bisschen dabei. Für Michael Hohnstedt ist es eine Premiere. Wir fragen uns, warum eigentlich?
Das Geld hat noch nie gestimmt, richtig.
Achso, jetzt haben wir das richtig überwiesen anscheinend. Ja, sag ein bisschen bitte, wie du gerade die Zeit erlebst, Co-Trainer beim BSV Rheden in der Regionalliga, da läuft nicht viel.
Ja, genau. Also ich bin ja immer glücklich, wenn ich am Wochenende wegs ein bisschen Fußball sehen kann. Der Corona hat uns als Regionalliga Nord extrem getroffen. Also ich habe eben im Vorlauf schon mit Alex auch gesprochen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, den Ball am 30. Oktober gesehen auf dem Platz. Seitdem ist es verboten, auf dem Platz zu trainieren oder sogar generell zu trainieren oder zu spielen. Es ist momentan echt, ich kann es einfach so sagen, es ist eine scheiß Situation. Vor allem auch, wenn man den Hintergrund sieht, dass zwei andere Regionalliga halt spielen dürfen, drei Regionalligen spielen nicht. Ich habe das auch mal nachgefragt. Die Sache im Westen ist einfach auch, es gibt wahrscheinlich zwei Punkte. Im Westen ist ganz einfach zu erklären. Der Westen hat einfach das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wir im Norden haben halt vier Bundesländer. Wenn da jemand dagegen ist oder zwei dagegen sind, dann haben wir schon eine Pattsituation. Es ist einfach im Westen einfach weiter, wenn der Minister in Nordrhein-Westfalen sagt, ja, da gibt es Zuschüsse, da werden die Tests bezahlt, dann haben wir schon mal einen Schritt weiter. Das andere ist halt auch, dass wenn ich so sehen kann, im Westen halt, sage ich mal, 80% der Mannschaften auch normale Arbeitnehmer sind. Also Arbeitsverträge haben.
Also Vollprofis einfach sind, ne? So muss man sagen.
Einfach Vollprofis sind. Und ja. Ich glaube auch eine Schlagkraft, sage ich mal, vom Verein Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen ist eine andere Schlagkraft, als wenn der BSV Rheden zum Ministerpräsident Niedersachsen geht oder zum Land Niedersachsen geht.
Geh da mal hin.
Ja.
Mach mal auf den Tisch da.
Ich vielleicht nicht, aber mein Chef könnte das machen. Aber
schick mich die anderen vor. Mal selber die Initiative ergreifen.
Genau. Aber das ist halt ja auch ein großer Unterschied im Gegensatz zum Norden. Also ich höre das ja halt zwar nicht gerne, aber wir haben halt natürlich mehrere Vereine, die halt auf Amateurbasis das auch noch da betreiben, halt mit Arbeit und Fußball nebenbei und halt nicht dieses vollkommene Profitum. Und das ist halt im Nordosten, in Bayern und im Norden halt so. Und deswegen stockt es halt. Also wir warten auf jede weitere neue Nachrichten von der Bundesregierung. Man könnte zwar, wie gesagt, so wie die Amateurvereine im Norden, wie Werder, Wolfsburg, Hannover, das auch angehen bei der Gemeinde oder so, dass man Arbeitsverträge hat und die Pflicht hat, da zu trainieren. Aber nur Training und die Bezahlung vor allem dann auch für solche Vereine ist dann einfach auch nicht tragbar und realisierbar halt von Präsidentenseite her. Und deswegen warten wir. Wir können uns individuell fit halten mit Pulssystem und zweimal die Woche Online-Training mit einem Athletiktrainer. Aber auf dem Platz ist halt was anderes und das fehlt halt.
Du hast noch einen relativ engen Draht zum VfL und zu deinen ehemaligen Mannschaftskollegen teilweise, die ja noch spielen. Ja, erzähl ein bisschen was. Wie ist die Stimmung, wenn ihr euch schreibt? Kannst du die aufmuntern, die Jungs, wollen die das hören von dir oder sagen die, lass uns mal in Ruhe, wir haben andere Probleme?
Ich sag mal so, von der aktuellen Situation, wenn ich so sagen kann, ich glaube, so viele mit denen, die da jetzt rumhüpfen, sind es ja nicht mehr. Natürlich habe ich sehr großen Kontakt, sehr, sehr aktiven Kontakt noch zu Marc Haider, vor allem auch aus Sicht der Familien halt, weil es einfach Freundschaft geworden ist, dass man sehr viel Kontakt hat. Ansonsten natürlich mit den Ehemaligen, mit denen man natürlich tagt und oft auch im Hotel Nacht zusammen verbracht hat, hat man natürlich mehr Kontakt noch und man schreibt sich immer noch, telefoniert miteinander und es ist halt immer wieder schön, halt einfach auch die Jungs zu sehen oder auch zu hören.
Dein Spitzname war ja damals Kampfschwein. Wie viel ist noch vom Kampfschwein in Michael Hohnstedt oder bist du an der Seitenlinie ein bisschen ruhiger geworden, wenn du Co-Trainer jetzt bist?
Ah, das ist nicht weniger geworden. Also ich sag mal so, ich habe ja auch fast mein Managementstudium fertig, dass ich gedacht habe, ich könnte irgendwann vielleicht mal vor dem Schreibtisch, aber das habe ich eigentlich schnell irgendwie über ACTA gebracht, weil ich gedacht habe, ich muss an diesen Platz ran und emotional immer noch ein bisschen ruhiger geworden, sage ich mal. Aber das muss ja auch als Co-Trainer noch so sein. Aber wie gesagt, viel verändert habe ich mich nicht als Co-Trainer.
Michael, aber solltest du mal an den Schreibtisch kommen, sponsere ich dir einen neuen Schreibtischstuhl, denn deiner quietscht, das ist ja unfassbar.
Das ist Wohnzimmer.
Halleluja.
Jetzt sprach der Konferenzenprofi zum Anfänger jetzt heute in dieser Runde.
Aber ist doch schön, es gibt einen neuen Stuhl von Alex Dercho auf seine Kosten. Vielleicht müsste ich mir auch mal einen knatschenden Stuhl suchen, Alex, dann stattest du die Notz vielleicht auch nochmal mit einem neuen Stuhl aus oder mit einer ganzen Wagenladung gleich fürs Haus.
Würde ich machen, ja. Aber deinen Schreibtisch würde ich definitiv auslassen.
Ja, haben wir gedacht, alles irgendwie haben wir uns doch gern, aber das sind jetzt die Retourkutschen vom Anfang. Wir kehren lieber zurück zum Fachlichen und ich gebe das Wort wieder zurück an Benny Kraus.
Ja, ich wollte eigentlich Christian Klaasen nochmal eine Frage stellen, vielleicht abseits vom Stuhl. Du gerade als Stürmer, du hast viel über Charaktere vorhin gesprochen von der Mannschaft, die du nicht so kennst. Wer beeindruckt dich denn so am meisten in der Offensive so mit dem Torriecher? Du hast gerade, glaube ich, schon für Christian Santos gesprochen, oder?
Auch wenn das jetzt in letzter Zeit wenig zeigen konnte, aber man sieht halt, auch wenn er bei Abschlägen, wie er die Kopfballduelle gewinnt, unfassbares Timing, obwohl er, glaube ich, gar nicht so groß ist. Also ist jetzt kein Riese. Gute Sprungkraft, gutes Timing, stellt sich auch gut zwischen Ball und Gegner. Also das macht er sehr gut. Und im 16er wird das, glaube ich, auch gerne ein bisschen häufiger machen. Und Torriecher hat er definitiv. Und ich finde auch den Luke Ihorst. Also das ist so ein, ja, wie soll man sagen, früher hatte man gesagt, das ist so ein Spieler, der gar nicht weiß, was er genau macht. Was auch manchmal ein Vorteil ist, weil er so ungestüm ist, der gibt Vollgas, der ist richtig schnell, der ist immer da, wo es brennt, immer 100%igen Einsatz. Also ich finde den so als zweiten, so als Talent, so als Stürmer, also der hat irgendwie was. Also von daher finde ich auch gar nicht, dass wir jetzt total schlecht besetzt sind im Sturm. Und da kann ja auch noch der Aminido, ich habe ein Problem mit dem Namen, der kann ja auch vorne spielen oder spielt ja meistens auch vorne. Also ich finde, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Da haben wir doch so ein, zwei, die dann direkt hinter der Spitze spielen können. Also das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Das Problem ist, haben wir gerade schon gesagt, die Offensivleute oder den Ball dahin zu kriegen, dass die Offensivleute auch zum Abschluss kommen.
Eine Sache fällt mir noch ein, wo ich gern die Meinung von euch dreien idealerweise mal einholen würde. Ist schon viel gesprochen worden, aber es wird jetzt ein bisschen akut durch diese Heimmisere des VfL Osnabrück. Die Zuschauer fehlen natürlich. Jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen Geisterspielerfahrung mal ganz, ganz vereinzelt irgendwo gesammelt. Was glaubt ihr, wie schwer ist es denn für die aktuelle Mannschaft dann auch an der Bremer Brücke jetzt vor leerem Haus zu spielen, gerade wenn man sich diese Negativserie anhäuft? Dann kann ja so ein leeres Stadion mental sicherlich auch zu einem immer größeren Problem werden. Oder Alex, sehe ich das falsch?
Möchte ich jetzt gar nicht mehr als Problem thematisieren, denn ich glaube, dass die Spieler mittlerweile dran gewöhnt sind, vor leeren Rängen zu spielen, genauso wie wir dran gewöhnt sind, in den Supermarkt mit Maske zu gehen. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach Tagesgeschäft. Und natürlich fehlt, ja, ich sag mal immer dieser Mosaikstein, dass das Feuer von den Tribünen auf Spielfeld überschwappen kann, aber gerade dann auch, wenn Situationen ja mal nicht funktionieren oder man in einer schwierigen Lage ist, dann hört man auch häufiger mal die Nichtbegeisterung vom Publikum. Und das kann ja gerade auch mal ganz nett sein, dass das nicht da ist. Und deswegen möchte ich das gar nicht mehr als Ausrede nehmen oder das eigentlich, ich möchte gar nicht mehr thematisieren, denn mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt.
Ja, mir ist gestern aufgefallen, gerade in der Schlussphase des Spiels, wie leicht Fürth sich getan hat, natürlich auch mit den ganzen technischen und einzelqualitativen Möglichkeiten, die sie haben, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Da habe ich mir dann so gedacht, boah, wenn jetzt ein paar Leute im Stadion wären, dann geht der Einwurf vielleicht doch mal irgendwie 5 Sekunden schneller los oder der Schiedsrichter steigt ein und gibt mal eine gelbe Karte wegen Zeitspiel. Ist es vielleicht ohne Zuschauer gerade zu Hause fast wichtiger, auch mal in Führung zu gehen, weil man, wenn man dann hinten liegt gegen eine gute Mannschaft, vielleicht noch schwieriger zurückkommt?
Eine Führung ist immer gut, würde ich sagen, ob ohne Fans oder mit Fans. Aber ich glaube, Anfang des Gesprächs hat Christian es einfach auch gesagt, wenn man 1-0 zu Hause zurückliegt, war Flutlicht. Osnabrück zu Hause. Ich glaube, zweite Liga ist noch eine andere, wie ich damals in der dritten Liga spielen durfte. Dass dann nochmal natürlich auch ein Kräuter führt, vor allem die eine extrem junge Mannschaft hatten. Ich glaube, die hatten im Durchschnitt außer der Mavrei haben da nur 20 bis 23-Jährige rumgehüpft. Und wenn da die Hütte voll ist und dann wirklich nochmal in der Situation, wie der VfL dann auch hatte, im Bereich des Strafraums dann nochmal laut zu werden, dass solche Spieler dann auch nochmal nervös werden. Das ist selbstverständlich, aber ich glaube, das, was Alex sagt, die Jungs machen das jetzt seit einem Jahr, ohne Zuschauer zu spielen. Ich weiß nicht, ob es selbstverständlich ist, weil ich noch nie in der Lage war, ohne Zuschauer zu spielen. Aber auf deine Frage zu antworten, eine Führung einfach auch mal zu haben, ist natürlich extrem wichtig, auch vor allem jetzt in der Situation, wie der VfL ist.
Aber Michael, du lügst uns an. Du hast jahrelang ohne Zuschauer gespielt in Lotte. Hat sich doch keiner angeschaut, oder?
Da kann ich nicht jetzt antworten. Kontakt, das muss ich sagen. Also.
Die VfL-Fans aus Lotte legen jetzt natürlich den Hörer auf, wahrscheinlich, Alex.
Dann spielen wir schnell den Ball noch zu Christian. Wie froh bist du denn, dass du jetzt nicht aktiver Profi bist, sondern in deiner Zeit so eine echt heftige Phase bestimmt auch für die Jungs nicht vorgekommen ist?
Nochmal zu dem Thema Zuschauer. Also erstmal ist es für alle gleich. Und in der Hinrunde hat es ja auch geklappt. Also das würde man jetzt nicht als Argument nehmen, glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem schon eine Besonderheit an der Bremer Brücke und dann noch ein Flutlichtspiel. Und wenn ich in der 80. Minute 1-0 hinten liege, dann kann das schon nochmal pushen. Das haben wir momentan nicht, wie Alex das gesagt hat. Wir müssen hier Masken tragen. Wollen wir auch nicht, aber geht nicht anders. Deshalb kann man das jetzt nicht irgendwie als Grund für die 4 Niederlagen oder als Argument dafür nehmen. Das glaube ich nicht. Dennoch hätte das natürlich, das muss man schon sagen, gerade bei so einem Spiel wie gestern, wo es irgendwie, hatte ich am Anfang auch gesagt, so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, da fehlte mir so ein bisschen so dieses, ja, wir wollen da mal mit aller Macht irgendwie das Ding drehen. Ich fand auch zum Beispiel bei dem 1-0, der Spieler, ich glaube, es war Reis, ist direkt vor der Trainerbank gefoult worden, meiner Meinung nach. Und es geht kein Spieler, wir haben Videobeweis, es geht kein Spieler irgendwie direkt nach dem, also ich hätte mich beschwert, wenn man das in der Bundesliga sieht, bei Bayern München ist immer ein gutes Beispiel, die sind immer mit 5-6 Mann direkt beim Schiedsrichter. Ja, auch dann kommt es eventuell erst zu einer Überprüfung. Aber also ich weiß nicht, ob die Bilder das nicht richtig gezeigt haben, aber ich habe mich dann gewundert, warum beschwert sich eigentlich keiner? Also mir ist es direkt aufgefallen, vielleicht, wenn man da ein bisschen Alarm macht, vielleicht auch mit Zuschauern im Stadion, dass dann der Schiri sagt, Moment, könnt ihr nochmal nachgucken? Ja, vielleicht wird doch ein Foul erkannt, aber wenn man das alles so hinnimmt, das ist so das, was mir so gestern auch gefehlt hat und in den letzten Wochen diesen unbedingten Willen, dass man vielleicht noch sagt, komm, irgendwie durch so ein Dreckstor holen wir hier noch einen Punkt, wo man natürlich auch gerne die Zuschauer ganz gut gerade an der Bremer Brücke gebrauchen kann, keine Frage, aber so, das ist dieses letzte Aufbäumen, so das fand ich, hat auch gestern so ein bisschen gefehlt.
Vorbild vielleicht, was so beim Schiedsrichter Alarmmachen angeht, hat gestern Rashid Azouzi auf der Tribüne auf unserer Seite gemacht, der Manager von Fürth, der war auf jeden Fall der lauteste im Stadion. Ich weiß nicht, ob du ihn auf der anderen Seite auch gehört hast, Alex. Fehlt dir das auch so ein bisschen, dass da, vielleicht auch gerade, weil die Zuschauer fehlen, in die Richtung kein unfairer, aber doch ein bisschen Druck erzeugt wird?
Gehört habe ich nichts. So laut war dann sein Organ doch nicht. Ja, man muss schon sagen, da auch eine kleine Verbesserung zu den letzten Wochen. In den letzten Wochen war es wirklich sehr ruhig auf dem Platz. Gestern wurde da schon einiges mehr gesprochen, das kann ich bezeugen. Okay. Aber natürlich die angesprochene Situation von Christian, ich weiß ganz genau, was du meinst, er reißt ihn so am Hals um, als er an ihm vorbeiläuft. Ja, klar hätte das sein können, dass da die Zuschauer, als gerade an der Außenlinie war, die hätten das ja wunderbar sehen können, da ein bisschen mehr Alarm gemacht haben. Aber man hätte noch genug Zeit gehabt, dieses Tor anders dann zu verteidigen, sage ich jetzt mal deswegen. Da hätten wir vielleicht noch mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen können. Aber ich glaube, der Anspruch muss sein, das dann trotzdem noch anders zu handeln. Wie gesagt, es war ein kleiner Step, den wir vielleicht in die richtige Richtung gegangen sind. Aber da müssen noch viele, viele Steps folgen, um aus diesem Tal herauszuklettern.
Alex, du hast es eben ziemlich deutlich gesagt, Krise nicht. Ein kleines Tal, sagst du jetzt, ist aber doch durchaus zu merken. Wobei man gucken muss, einfach mal, wenn wir die letzte Rückrunde aus der letzten Saison sehen als Aufsteiger, da hatte der VfL in der Rückrunde immer so 2 bis 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und auf den Relegationsplatz. Heute Abend können es, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, im schlechtesten Fall 5 Punkte sein. es ist noch lange nicht viel verloren. Wie sehen das denn Micha Hohnstedt und Christian Klaasen? Krise oder Tal oder einfach nichts von alledem, sondern einfach mal eine Phase, die man jetzt überstehen muss? Fangen wir mit Christian Klaasen an.
Ich sehe das auch so. So eine Phase, die man überstehen muss, ganz klar. Und wurde auch schon angesprochen, da waren jetzt auch zwei, drei stärkere Gegner dabei. Klar, die nächsten beiden sind auch stark. Und man kann auch gegen starke Gegner in der zweiten Liga Punkte holen. Das haben wir auch schon bewiesen. Aber ich glaube wirklich, dass das, ja, wenn man jetzt mal so rechnet, wir haben 22 Punkte, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, so jetzt rechne ich mal, dass man, das soll man eigentlich nicht machen, aber man braucht 38 mindestens, dann sind das noch 16 Punkte. Also wenn man dann mal ein, zwei Spiele oder zwei Spiele ineinander gewinnt, dann sieht das auch relativ ordentlich wieder aus. Und dieser Abstand 5 Punkte oder 4 Punkte oder 6 Punkte, klar, wenn wir die nächsten 4 Spiele verlieren, werden die unten näher kommen. Das ist, das kann man sich mathematisch ausrechnen. Also von daher ist das nicht das Problem. Wir müssen, glaube ich, wirklich gucken, dass wir für uns, dass wir mal wieder Punkte holen, und wenn es erstmal einer ist, und gar nicht so sehr darauf gucken, wie die anderen näher kommen oder so, das ist eigentlich ja die letzten 2, 3 Spieltage vielleicht interessant. Jetzt interessiert wirklich, dass man wieder eine stabile Leistung bringt und dann irgendwo ja auch mal vielleicht mit ein bisschen Glück oder durch so ein Schweinetor in der 90. Minute irgendwie mal Punkte einfährt.
Michael Hohnstedt, der Klassenerhalt ist letzte Saison auch erst am vorletzten Spieltag gelungen. Also Ruhe bewahren, weitermachen.
Ja, also ich glaube, das, was Alex die ganze Zeit schon sagt, also ich würde da überhaupt gar keine Krise sehen. Natürlich ist es sehr ärgerlich jetzt momentan, aber wie wir es auch angesprochen haben, es waren keine schlechten Gegner. Wo man vielleicht wirklich sagen muss, was einfach schlecht war, war das Heimspiel gegen Würzburg, dass man das außer Hand gibt nach Führung, wo eigentlich, ich glaube, schon 3 Punkte auf jeden Fall drin waren, und dann hätte man wahrscheinlich schon 25 Punkte, dann würde man ganz anders reden. Dass die momentan die Situation so ist, ist halt so. Aber Krise sehe ich auch nicht, weil einfach, ich glaube, da gab es schon ganz andere Krisen beim VfL Osnabrück, wo man rausgekommen ist, und deshalb sehe ich das auch noch gar nicht als Krise.
Christian Klaasen hat es eben
aber da hatten wir dich, Michael.
Das ist natürlich richtig, da hatten wir mich, der dann da diese kleinen Probleme dann aus der Welt geschafft haben. Das stimmt natürlich, Alex, aber dann musst du halt im Hintergrund mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen.
Ja, mal gucken, wen wir reaktivieren können. Christian Klaasen ist es gestern als erstes Mal aufgefallen, als wir gesprochen haben, wer in der Runde dabei ist. Alles Linksfüße. Insofern, wenn man einen von euch nochmal vielleicht dann zurückholt für linke Seite oder irgendwas, ich weiß gar nicht, Linksfuß, ob das eine Besonderheit ist, die besonders gut ist, oder ob die besonders verrückt ist oder besonders kreativ, müsst ihr euch vielleicht nochmal einigen, was das dann bringen würde. Aber Christian Klaasen hat es eben schon gesagt, ein paar Punkte fehlen noch. Rechnen wir mal mit 40 Punkten, dann wären es 18, 6 Siege. Gegen wen holt der VfL die? Wann ist der Klassenerhalt sicher? Micha Hohnstedt, bitte. Erste Prognose.
Ich hoffe ja mal so früh wie möglich. Also wenn du die nächsten 6 Spiele gewinnst, ist nach deiner Rechnung also der Klassenerhalt drinne. Was ich wahrscheinlich nicht so sehen werde, aber ich glaube, so weit in die Zukunft zu gucken, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, man sollte sich jetzt auf die Situation konzentrieren und nicht irgendwie an Mai oder April gucken, sondern vollkommen auf Hannover jetzt konzentrieren. Und wie Christian eben es gesagt hat, wenn sogar ein Punkt daraus springt, dann ist gleich eine ganz andere Stimmung. Vor allem Hannover hat gezeigt letzte Woche gegen St. Pauli, vielleicht nimmt man so einen Gegner dann auch anders wahr. Eine Mannschaft, die unten ist. St. Pauli hat, glaube ich, da gewonnen. Und warum sollte Osnabrück jetzt am Montag nicht auch in Hannover gehen?
Alex Dercho?
Ja, eine Prognose und schwer. Ich glaube, umso früher, desto besser, weil dann hätte man schon wieder Planungssicherheit, gerade auch was dann wieder, ich glaube, bei uns laufen 19 Verträge aus, auch wegen neuen Spielern. Umso früher kann man mit denen ins Gespräch gehen. Aber ich hoffe, ja, dass wir bis zum 30. Spieltag die Kupfer Meister.
Die einfachsten Gegner oder die einfachsten Spiele sind eigentlich die Gegner, gegen die man nicht viel erwartet. Insofern Hannover und Bochum jetzt von oben. Christian Klaasen, vielleicht schon eine Chance, da ein bisschen was zu überraschen, womit keiner gerechnet hat.
Genau, also gegen jeden Verein in dieser Liga, ob das der erste oder der letzte ist, ist es ein typisches Zweitligaspiel. Das ist auch wirklich so, diese Tagesform, die ist echt entscheidend. Und auch gegen Hannover kann man gewinnen oder gegen Bochum oder gegen HSV. Wie gesagt, es ist auch alles schon passiert. Gerade auch, wenn ich jetzt in der letzten Saison zurückblicke mit HSV und Stuttgart, wo, glaube ich, keiner irgendwie einen Cent auf VfL gesetzt hat, und die haben wir beide weggehauen. Also Das ist möglich und die Mannschaft hat das auch drin. Und genau da muss man, glaube ich, auch ansetzen, dass man halt eigentlich, das wissen die Jungs, glaube ich, auch selber, dass die Mannschaft halt weiß, dass sie es kann und dass sie auch jedes Spiel gewinnen kann, wenn sie ja top drauf ist. Und wieso soll das nicht gegen Hannover klappen?
Also alles noch drin. Das ist ein perfektes Schlusswort von Christian Klaasen. Wir hatten knatschende Stühle dabei. Wir hatten auch mal ein Telefon. Das musste Christian Klaasen eben wegdrücken, den Anruf. Den kann er jetzt gleich übernehmen, würde ich sagen. Wenn der Ton mal nicht ideal ist.
Er ist an der Warteschleife.
Alles klar, der wartet jetzt die ganze Zeit schon. Ja,
schalten wir gerne auch noch mit zu, kein Problem.
Nicht, dass ja, es
Benjamin Schmedes, Herr Schmedes, glaube ich.
Dass das ein Ehrgespräch wird und der die ganze Zeit noch bezahlen muss. Also, wenn der Ton nicht ideal war, entschuldigen wir uns dafür. Es ist Corona-Zeit, da sind die Videokonferenzen. Wir hätten es gerne im Studio gemacht, es geht nicht. Es ist einfach mal so. Dafür sorry an die Hörer. Und jetzt übergebe ich meinem Kollegen Benjamin Kraus für die Schlussworte.
So ist es. Ich glaube, die Leute draußen haben Verständnis, weil ich glaube, jeder hat mittlerweile schon mal so eine Videokonferenz mitgemacht und kennt die Begleitgeräusche, die da mit am Start sind. Wir kennen sie ja auch. Schöne Grüße an den Chef Harald Pistorius hier in diesem Zusammenhang noch. Der weiß dann auch, was gemeint ist. Wir sagen herzlichen Dank an die Gäste, Micha Hohnstedt, Alex Dercho, Christian Klaasen für Expertise und Zeit heute Nachmittag. Das war das Brückengeflüster für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da, dann allerdings wieder am ursprünglichen Erscheinungstag am Dienstag, was dann ja wieder geht, weil der VfL zumindest am regulären Montagstermin spielt, der zwar nicht so beliebt ist bei den Fans, aber dadurch, dass momentan das Stadion ja eh noch gesperrt ist, vielleicht trotzdem zumindest ein schöner Montagabend ist, weil es gibt bestimmt was Schlechteres am Montagabend, als den VfL in Hannover im Niedersachsenstadion spielen zu sehen. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank. Bleibt dem VfL gewogen, bleibt uns treu und einen schönen restlichen Morgen oder Nachmittag, wann immer ihr uns hört. Ciao, ciao.